Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20 vor 7 am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Eigentlich wollte der Schriftsteller Salman Rushdie gestern in den USA über verfolgte Künstler sprechen. Es kam ganz anders. Auf offener Bühne wurde er Opfer eines brutalen Angriffs. Zum aktuellen Stand gleich zu Beginn der Sendung der Bericht aus den USA. Auch heute hören wir vom ukrainischen Militär, dass es neue schwere russische Raketenangriffe im Osten des Landes gegeben hat. Die Einzelheiten in wenigen Minuten. Vor 61 Jahren riss der Bau der Berliner Mauer die Stadt in zwei Teile. Allein am Berliner Grenzabschnitt wurden mindestens 140 Menschen vom DDR-Regime getötet. Wir erinnern am Ende der Sendung. An der Oder bergen derzeit helfende tote Fische. Woran diese gestorben sind, ist noch unklar. Um das herauszufinden, lobt Polen jetzt eine Belohnung für Hinweise aus. In Deutschland machen sich unterdessen Naturschützer Sorgen um die Ostsee, die Umweltkatastrophe an der Oder. Auch dies ein Thema dieser Sendung, an deren Anschluss wie immer der Hintergrund folgt. Thema heute, ein Jahr Taliban-Regime in Afghanistan, Leben unter dem Schleier. Wir wollen aber in den USA beginnen. Die Todesfatwa des iranischen Ayatollah Khomeini hat Salman Rushdies halbes Leben überschattet. Nun ist er bei einem Angriff in den USA schwer verletzt worden. Ein junger Mann hatte bei einem öffentlichen Auftritt des Autors im Westen des Bundesstaats New York gestern mehrmals auf den 75-Jährigen eingestochen und ihn dabei schwer verletzt. Das Entsetzen im Land ist groß, was zu der Tat bislang bekannt ist. Der aktuelle Stand, Claudia Sarre fasst zusammen.
Nach CNN-Informationen hätten die Veranstalter der Chautauqua Institution, dem Veranstaltungsort in Upstate New York, wo Salman Rushdie auftreten sollte, eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen abgelehnt. Der Präsident des Zentrums, Michael Hill, bestreitet das.
I would say that we take our security measures very, very seriously.
Wir nehmen unsere Sicherheitsvorkehrungen sehr ernst. Das war eine Top-Priorität für uns in den vergangenen 5 Jahren. So etwas ist noch nie passiert in der Geschichte von Chautauqua. Dies ist ein extrem sicherer Ort und wir werden dafür sorgen, dass es so bleibt.
We will continue to be working to keep that tradition going.
Eigentlich wollte Salman Rushdie hier in Chautauqua, nicht weit von der kanadischen Grenze, über sein Herzensthema sprechen, über Schriftsteller im Exil, die wegen ihrer Meinung verfolgt und bedroht werden. Doch dazu kam es nicht. Noch während der Moderator ihn vorstellte, wurde Rushdie von einem schwarzmaskierten Attentäter attackiert und mit etlichen Messerstichen schwer verletzt.
A man rushed from this audience up onto the stage.
Ein Mann stürmte aus dem Publikum auf die Bühne und fing an, ihn zu schlagen und auf ihn einzustechen. Es war nicht ganz klar, überall war Blut und alle waren geschockt, beschreibt der AP-Reporter Joshua Goodman die dramatischen Ereignisse. Der 75-Jährige wurde sofort mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und operiert. Nun liegt er im Koma, angeschlossen an ein Beatmungsgerät. Die Verletzungen seien schwer, hieß es. Rushdie drohe, ein Auge zu verlieren. Leber und Nerven im Arm seien geschädigt, aber akute Lebensgefahr bestehe nicht. Der Angreifer wurde noch an Ort und Stelle festgenommen.
The suspect has been identified as Haiti Matar, age 24. From Fairview, New Jersey.
Bei dem Verdächtigen handele es sich um den 24-jährigen Haiti Martar aus Fairview, New Jersey, so Eugene Staniszewski von der New Yorker Polizei. Nach Informationen von NBC durchforsten Polizeiermittler die Social-Media-Konten des Angreifers. Darin gäbe es Hinweise, dass er mit dem schiitischen Extremismus und der iranischen Revolutionsgarde sympathisiere. Er habe beispielsweise ein Bild von Ayatollah Khomeini auf Facebook gepostet. Nach der Veröffentlichung von Rushdies Buch Die satanischen Verse hatte der iranische Revolutionsführer Khomeini 1989 zu einer Fatwa gegen Salman Rushdie aufgerufen. Khomeini warf dem Autor vor, in seinem Roman den Islam, den Propheten Mohammed und den Koran beleidigt zu haben. Jahrelang befand sich Salman Rushdie in Lebensgefahr und musste sich verstecken. Seit über 20 Jahren lebt er nun ohne Personenschutz in New York City. In einem Stern-Interview sagte er erst kürzlich, er fühle sich in den USA sicher. Die Jahre, in denen er um sein Leben bangen musste, seien vorbei.
Claudia Sarre berichtete. Weltweit herrscht Entsetzen bezüglich der Attacke. Auch im Iran berichten die Medien darüber. Wie sieht es mit Reaktionen der Regierung aus? Uwe Lüb.
Die Regierung des Iran hat sich noch nicht zum Mordversuch an dem britisch-indischen Autoren Salman Rushdie geäußert. Iranische Medien berichten aber. In der Zeitung Kayan schreibt der Chefredakteur, man gratuliere dem Angreifer. Eine andere titelt, Zitat, Satans Hals unter der Klinge. Die Nachrichtenagentur Fars bezeichnet Rushdie als abtrünnigen Schriftsteller. Der Chefredakteur der Zeitung Hamshari, Ganji, schreibt, er sei glücklich, dass die junge Generation Respekt vor der Fatwa des früheren geistlichen Oberhauptes im Iran, Khomeini, habe. Mit der Islamischen Republik Iran habe das aber nichts zu tun. In der Fatwa, einer religiösen Anweisung von 1989, wird Rushdie zum Tod verurteilt. Knapp 10 Jahre später wurde sie relativiert. Die Führung des Iran hat erklärt, sie rufe nicht zum Mord Rushdies auf. Nach wie vor ist aber ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und das Todesurteil wurde nicht offiziell zurückgenommen. Der oberste geistliche Führer im Iran, Khamenei, hat mehrfach betont, eine Fatwa könne nicht zurückgenommen werden. Vor wenigen Jahren hat Khamenei sich in sozialen Medien positiv über die Fatwa geäußert. Der Eintrag wurde von Twitter gelöscht.
Uwe Lüb, rund ein halbes Jahr, so lang dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun schon. Und auch heute vermeldet das ukrainische Militär wieder neue schwere russische Raketenangriffe im Osten des Landes. Matthias Reichert fasst die aktuelle Lage zusammen.
Kramatorsk, vor dem Krieg eine pulsierende Industriestadt, bekannt für Maschinenbau und Schmuck. 160.000 Menschen lebten hier. Seit einigen Wochen verlassen immer mehr Einwohner ihre Heimat. Aus Angst, weil Russland die Stadt im Osten der Ukraine zunehmend ins Visier nimmt. In der Nacht gab es neue Angriffe. Igor und Irina erzählen davon. Der erste Treffer war so stark, dass die Fenster herausflogen, dann 3, 4 Schläge. Sie waren nicht so laut. Der zweite war auch sehr stark, so sehr, dass die Fensterscheiben zersprangen. Als der dritte Knall zu hören war, gab es schon eine große Explosion. Nichts mehr da, die Hälfte des Hauses weg. Es gibt kein Dach und der Pfeiler, der das Dach hält, die Ecke, der ist auch kaputt. Im April stand Kramatorsk schon einmal in den Schlagzeilen. Damals, als der Bahnhof von einer russischen Rakete getroffen worden war. Es starben mehr als 50 Menschen, vor allem Flüchtlinge, darunter Kinder, die die Stadt verlassen wollten. Präsident Zelensky verurteilte in seiner nächtlichen Videoansprache diesen und andere Anschläge auf Kramatorsk, forderte von anderen Ländern Unterstützung. Nach allem, was die Besatzer in der Ukraine getan haben, kann es nur eine bestimmte Position gegenüber Russland geben, die eines terroristischen Staates. Unter diesem Gesichtspunkt sollte übrigens auch die Haltung gegenüber den Bürgern Russlands überdacht werden. Im Süden der Ukraine hingegen erzielt die russische Armee offenbar kaum noch Erfolge. Britischen Angaben zufolge fehlt den russischen Truppen Nachschub. Die beiden wichtigsten Straßenbrücken für eine Verbindung der russischen Streitkräfte zu dem besetzten Gebiet in der Region Cherson seien wahrscheinlich nicht mehr nutzbar, hieß es in einem geheimdienstlichen Lagebericht. Selbst wenn es Russland gelingen sollte, die Brücken in größerem Umfang zu reparieren, blieben sie eine bedeutende Schwachstelle, so der Bericht. Die Ukraine sieht darin eine Chance, Teile der Region zurückerobern zu können. Kämpferisch gibt sich etwa Petro Kutschik, Major der ukrainischen Nationalgarde. Dann, wenn unsere Kampftruppen konzentriert sind, über motivierte Fachleute verfügen und die notwendige Ausrüstung haben, werden wir in die Offensive gehen können. Und in dem Moment, in dem sich Russland in eine defensive Verteidigungshaltung versetzt, wird es ein entscheidender Moment für den Krieg sein. Und wir werden sie aus unserem Territorium vertreiben. Unterdessen haben 2 weitere Schiffe mit Getreide die Schwarzmeerhäfen der Ukraine verlassen. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Beide gestartet vom ukrainischen Hafen Tschornomorsk aus. Geladen haben sie den Angaben zufolge 12.000 Tonnen Mais sowie 3.000 Tonnen Sonnenblumenkerne. In der Erklärung hieß es außerdem, im Laufe des Tages werde ein weiteres Schiff von der Türkei aus Richtung Ukraine starten, um dort Getreide zu laden. Insgesamt seien bislang 16 Schiffe ausgelaufen, teilte das ukrainische Infrastrukturministerium mit.
Berichtet Marius Reichert. Schon länger hatte es Debatten gegeben, nun folgt die Konsequenz aus einer ganzen Reihe von Irritationen. Deutschland setzt den Bundeswehreinsatz der UN-Friedensmission MINUSMA im westafrikanischen Mali vorerst aus. Frank Capellan berichtet.
Die Union schießt sich auf die Verteidigungsministerin ein. Christine Lambrecht steht in der Verantwortung, keine Frage. Aber welche Schuld trifft die Sozialdemokratin, wenn sich die Militärjunta in Bamako nicht an ihre Zusagen hält und der Bundeswehr Überflugrechte verweigert? Fraktionsvize Johann Wadephul kennt da kein Pardon. Im ZDF betont der Christdemokrat, Lambrecht hat nicht hinreichend dafür gesorgt, dass der Einsatz deutscher Soldaten in Westafrika sicher durchgeführt werden kann.
Dieses vorläufige Scheitern ist auch Ihr Scheitern.
Sein Parteifreund Henning Otte reagiert am Morgen im Deutschlandfunk ähnlich. Er sieht auch den Kanzler in der Pflicht. Es läuft nicht rund zwischen Verteidigungs- und Außenministerium. Davon ist er überzeugt.
Die Bundesregierung muss jetzt einmal das zur Chefsache erklären, muss deutlich machen, dass wir im Interesse Deutschlands eine Sahel-Strategie brauchen und vor allem keine Ablage zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium.
Otte, Mitglied im Verteidigungsausschuss, hat die Verlängerung des Mali-Mandates mitgetragen und er steht auch weiter zu diesem umstrittenen Bundeswehreinsatz. Im Kampf gegen radikale Islamisten ist Aufklärungsarbeit gefragt. Doch nach dem Rückzug der einstigen Kolonialmacht Frankreich ist die Mission der Vereinten Nationen mit dem Namen MINUSMA noch einmal riskanter geworden. Es gibt kaum Ersatz, etwa für die französischen Kampfhubschrauber. Die Sicherheitslage spitzt sich zu.
Der Schutz der Bundeswehr dort wird gewährleistet demnächst durch El Salvador und Bangladesch. Aber wir müssen ja selbst in der Lage sein, den Schutz zu gewährleisten.
Das Militärregime in Bamako setzt inzwischen ganz auf die Kooperation mit Moskau. Gerade erst hat Präsident Putin Treibstoff- und Lebensmittellieferungen für Mali in Aussicht gestellt. Waffen und Soldaten, zumindest in Gestalt der berüchtigten Wagner-Söldnereinheiten, sind längst im Land. Dennoch, so betont Christian Klatt, der für die SPD-nahe Ebert-Stiftung in Bamako arbeitet, im Deutschlandfunk Kultur, können es sich die Putschisten nicht erlauben, die internationalen Einheiten ganz aus dem Land zu vertreiben.
Mali braucht eine internationale Friedensmission oder internationale Hilfe zur Stabilisierung des Landes. Allerdings fährt die Übergangsregierung einen sehr starken Souveränitätskurs. Das heißt, man versucht zu sagen, wir sind stark genug alleine, wir können unsere Probleme alleine lösen.
Ganz klar steht hinter MINUSMA mittlerweile längst der Versuch, Russlands Einfluss in der Region zu begrenzen. Ursprünglich war die Idee des mittlerweile seit fast 10 Jahren laufenden Einsatzes, Chaos in Mali zu verhindern, dem Islamismus keine Chance zu geben und damit eine Fluchtbewegung nach Europa zu verhindern. Das gilt auch heute noch, meint die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP.
Wenn die Bevölkerung, und es sind sehr, sehr viele Menschen, nicht geschützt werden, Opfer von Terror werden, dann werden sie sich auf den Weg nach Europa machen.
Christdemokrat Henning Otte sorgt sich allerdings, dass Deutschland nichts aus dem Afghanistan-Desaster gelernt haben könnte. 20 Jahre lang waren deutsche Soldaten am Hindukusch. Bis zuletzt blieb unklar, was genau das Ziel dieses Einsatzes sein sollte.
Am Ende des Tages geht es darum, dass wir aus den Lehren aus Afghanistan deutlich machen müssen, unter welchen Bedingungen ist Deutschland bereit, einen Einsatz zu fahren.
Am Montag jährt sich die Machtübernahme der Taliban in Kabul zum ersten Mal. Düstere Parallelen drängen sich auf. Sollte der Bundeswehreinsatz in Mali ähnlich scheitern. Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Bundestages, mahnt, einen denkbaren Rückzug vorzubereiten. Dabei nimmt sie auch die mögliche Evakuierung von afrikanischen Ortskräften in den Blick. Auch Markus Grotian, Soldat, der selbst in Afghanistan gedient hat und sich bis heute um die Evakuierung einheimischer Mitarbeiter bemüht, blickt im Deutschlandfunkgespräch mit Sorge nach Mali.
Wenn wir da jetzt wieder die Menschen zurücklassen, ohne zu wissen, wer überhaupt in einem Verfahren berücksichtigungswürdig ist, dann wird es wieder wie in Afghanistan sein. Je gefährlicher es für die Menschen unten wird, umso mehr sind auf einmal antragsberechtigt. Das kann ja nicht richtig sein. Ich muss mir ja vorher im Klaren sein, wer für mich gearbeitet hat und wen muss ich dann hinterher vielleicht auch retten.
Der Einsatz in Mali ist vorerst nur ausgesetzt. Doch der Gedanke an ein Ende wird konkreter.
Franka Belan berichtete. Im Amt ist er nicht mehr für Schlagzeilen, sorgt der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump dennoch reichlich. Die jüngste Aufregung um den 76-Jährigen dreht sich um die Hausdurchsuchung, die das FBI bei Trumps Residenz in Florida kürzlich durchgeführt hat. Nun veröffentlichte Dokumente zeigen, was das FBI so alles beschlagnahmt hat. Darunter sind auch streng geheime Dokumente. Die Frage hängt im Raum, hat Trump gegen das US-Spionagegesetz verstoßen? Lena Stadler.
Die Woche hatte begonnen mit Schlagzeilen zum früheren US-Präsidenten Trump. Und sie endet auch damit. Die Breaking News am Freitagabend: Das FBI hat mehrere streng geheime Dokumente in Mar-a-Lago sichergestellt. Das geht aus einer Liste hervor, die ein Bundesrichter am Freitag veröffentlicht hat und in der aufgezeigt wird, was die FBI-Beamten alles mitgenommen haben bei ihrer Durchsuchung. Streng geheim, top secret also. Was das bedeutet, erklärt die Journalistin Sadie Gurman vom Wall Street Journal, das die Informationen als erstes hatte, im Fernsehsender PBS. Die Einstufung bezieht sich auf Dinge wie Militärgeheimnisse, Verteidigungsgeheimnisse, Informationen, die für unsere nationalen Sicherheitsinteressen von entscheidender Bedeutung sind. So, dass zum Beispiel nukleare Informationen sicherlich auf dieser Informationsstufe eingestuft werden. Dass es sich um Dokumente mit Infos zu Atomwaffen handeln könnte, will die Zeitung Washington Post diese Woche herausgefunden haben. Ob das allerdings stimmt, wissen wir nicht. Details zum genauen Inhalt der Dokumente sind auch nach Veröffentlichung des Durchsuchungsbeschlusses noch nicht bekannt. Der Durchsuchungsbefehl selbst enthält keine Einzelheiten, was in diesen Boxen ist. But it offers some pretty tantalizing glimpses. Aber, sagt Sadie Gurman, er bietet einige verlockende Einblicke in das, was die Ermittler untersuchen und was sie in den nächsten Wochen noch beschäftigen wird. Aufschlussreich ist der Durchsuchungsbeschluss auch in anderer Hinsicht. Er nennt drei Strafgesetze, die die Grundlage der Ermittlungen gegen den Ex-Präsidenten bilden. Unter anderem könnte Trump gegen das Spionagegesetz verstoßen haben. Gewichtiger gilt unter Experten aber der mögliche Verstoß gegen ein sogenanntes Behinderungsgesetz, also wenn jemand eine Bundesbehörde mit Absicht daran hindert, ihre Arbeit zu tun. Wird es jetzt eng für Trump?
It may be. The no charges will be issued, but who knows? This may move forward with some kind of prosecution. But we just don't know yet.
Es mag sein, dass keine Anklage erhoben wird, aber wer weiß, es kann auch zu einer Strafverfolgung kommen. Wir wissen es einfach nicht, sagt Alberto González, ein früherer US-Generalanwalt im Sender CNN. US-Justizminister Merrick Garland ist bekannt dafür, sehr vorsichtig zu sein. Eine Anklage gegen Trump würde er nur erheben, wenn er richtig gute Aussichten auf Erfolg hätte. Das Zeug dazu, Trump in Bedrängnis zu bringen, hätte dieser Fall jedenfalls, meint ein anderer Rechtsexperte, nämlich der Anwalt Renato Mariotti im Sender PBS. Wenn sie tatsächlich Anklage erheben sollten, ist das viel plausibler und offen gesagt auch stärker als viele der Behauptungen, die in Bezug auf den früheren Präsidenten in Umlauf gebracht worden sind. Bislang hat Donald Trump es geschafft, die Hausdurchsuchung für sich zu nutzen und seine Anhänger massiv gegen das Justizministerium und das FBI aufzustacheln. Mit der Veröffentlichung des Durchsuchungsbefehls hat ihm das Justizministerium etwas Wind aus den Segeln genommen. Und die Geschichte wird weitergehen. Vielleicht haben wir ja schon zu Wochenbeginn wieder eine neue Schlagzeile zu Trump.
Berichtet Lena Stadler. Schon länger sind die Menschen in Polen und Deutschland, die an der Oder leben, beunruhigt. Ende Juli bereits hatten polnische Behörden erste Hinweise darauf bekommen, dass in dem Fluss massenweise verendete Fische treiben. Gestern nun hat das Umweltministerium in Brandenburg wiederum bekannt gegeben, dass neben Quecksilber nun auch hohe Salzkonzentrationen in der Oder gemessen wurden. Ob das der Ursprung des Fischsterbens ist, bleibt weiterhin ungeklärt. Derweil machen sich Helferinnen und Helfer entlang des Flusses daran, die verendeten Fische zu entfernen. Unser Reporter Franz Paul Helms hat sie in Lebusch im Märkisch-Oderland bei ihrem Einsatz begleitet.
Auf dem Parkplatz vor dem Angelheim in Lebus im Landkreis Märkisch-Oderland hat sich eine Gruppe Menschen in Gummistiefeln und Warthosen versammelt. Gestern Nachmittag hatte Katja Klemke, eigentlich Kämmerin der Stadt Lebus, Freiwillige gesucht, um mit der Bergung der verendeten Fische an den Ufern zu beginnen. Insgesamt 3 Boote sind im Einsatz, fast 30 Helferinnen und Helfer sind gekommen und machen sich mit Schutzausrüstung an die Arbeit, erklärt Klemke.
Wir koordinieren heute hier den Einsatz mit den freiwilligen Helfern. Wir haben gestern Nachmittag 16 Uhr versucht, so viel wie möglich freiwillig zu aktivieren, nochmal selber Material zu besorgen, sprich Handschuhe, Eimer, Schutzanzüge,
Seit Tagen treiben tausende verendete Fische in der Oder. Mittlerweile ist der gesamte Flusslauf betroffen. Auch im Stettiner Haff wurden Fischkadaver gefunden. Die Ursache bleibt auch heute weiterhin ungeklärt. Gestern hatte der brandenburgische Umweltminister Axel Vogel neue Laborergebnisse vorgestellt. Neben Quecksilber seien demnach hohe Salzkonzentrationen im Wasser der Oder festgestellt worden. Polnische Behörden ermitteln zudem wegen einer möglichen industriellen Verschmutzung. Mit der Aktion möchten die Helfer in Lebus verhindern, dass sich toxische Stoffe weiter im Nahrungskreislauf ausbreiten, sagt Rainer Schinkel, Fachbereichsleiter im Landkreis Märkisch-Oderland.
Solange wir nicht wissen, sag mal, was genau der Grund ist, dass diese Fische auch in die Nahrungskette gelangen, also ja, von anderen Tieren aufgenommen werden und dann weiter in die Nahrungskette gelangen. Deshalb ist es uns wichtig, die Fische zu entfernen.
Mit Eimern, Müllsäcken und Keschern gehen die Helfer die Ufer ab. Ein Boot des Technischen Hilfswerks kommt dazu. Bereits nach wenigen Minuten sind die Müllbeutel so voll, dass ein Radlader bestellt wird, um die Fische abzutransportieren. Henry Zink steht mit einem vollen Eimer toter Fische auf einer Buhne in der Oder. Seine Tochter hat einen etwa 50 cm großen Zander auf eine Mistgabel gespießt. Zink ist mit seiner Familie gekommen, um zu helfen.
Ich bin hier im örtlichen Angelverein und das tut uns natürlich in der Seele weh, die Katastrophe, die wir hier gerade erleben. Ich habe gerade zur Tochter gesagt, den Eimer voll, den ich hier habe, hätte ich gerne beim Angeln gehabt und nicht nach so einer Katastrophe hier. Hunderte Touristen kommen hierher, das wird es jetzt so in der Art nicht mehr geben. Das ist der Zeitpunkt jetzt, wo man anpacken muss und nicht nach Schuldigen suchen muss oder auch Verantwortliche zeigen muss.
Im polnischen Swubice wurde schon letzte Woche mit den Aufräumarbeiten begonnen. Bis das Ufer hier bei Lebus von toten Fischen gereinigt ist, werden wohl noch einige Tage vergehen. Fast 80 Kilometer wollen die Helferinnen und Helfer in den nächsten Tagen absuchen. Dabei freuen sie sich über jegliche Unterstützung.
Franz Paul Helms berichtete, vor 61 Jahren riss der Bau der Berliner Mauer die Stadt in zwei Teile. Allein am Berliner Grenzabschnitt wurden mindestens 140 Menschen vom DDR-Regime getötet. Heute sieht man nur noch wenige Spuren der Mauer. Dabei zieht sich die Narbe ihres ehemaligen Verlaufs auch mitten durchs Regierungsviertel. Gibt es noch die Mauer im Kopf? Tobias Zuttmann ist mit zwei jungen Bundestagsabgeordneten einen Teil des Mauerwegs entlanggelaufen.
Regierungsviertel Berlin. Es ist heiß, die Sonne knallt, auf der Spree schippert ein Ausflugsdampfer mit Touristen vorbei. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein steht vor einem Stück Berliner Mauer. Darauf steht mit weißer Schrift unbekannte Opfer.
Wir sehen ja hier ganz gut die Größe auch der Mauer. Also ich bin jetzt 1,60. So eine Mauer war ja schon so 4 Meter hoch, also sehr überdimensioniert, um auch ein Statement zu setzen.
Klein wohnt seit einigen Jahren in Berlin. Aber vor der ehemaligen Mauer zu stehen, ist für sie noch immer etwas Besonderes.
Heute können wir uns das ja gar nicht mehr vorstellen, dass genau hier die Mauer verlief.
28 Jahre teilte die Mauer Berlin und ganz Deutschland. Fabian Funke, SPD-Bundestagsabgeordneter, ist zwar erst 1997 in Dresden geboren, aber erinnert sich an Erzählungen anderer.
Die vielen Geschichten, die man also aus der Familie im erweiterten Sinne erzählt bekommt, die ja auch teilweise mit viel Tragik verbunden war. Deswegen ist das schon was ganz Emotionales.
Ottilie Klein war 5, als die Mauer fiel. Ihre Eltern sind Russlanddeutsche. Sie kamen Anfang der 80er Jahre aus der Sowjetunion in die Deutsche Demokratische Republik. Später ging es weiter in den Westen. Auch Klein kennt den SED-Staat nur aus der subjektiven Perspektive ihrer Eltern.
Mein Vater hat immer erzählt, wie schwierig das war, dass es in der DDR noch furchtbarer war als in der Sowjetunion, was die Repressionen anging.
Ortswechsel an die Ostseite des Bundestags.
So, das ist jetzt hier der Ebertplatz und hier verlief auch die Mauer, ne? Direkt hier vorne hin.
Es ist viel los rund um den Bundestag. Jugendliche hören im Schatten einiger Bäume Musik. Der Sachse Fabian Funke macht sich Gedanken, zum Beispiel über die Ungleichheit zwischen Ost und West, die Lohnunterschiede und dass es so wenig Ostdeutsche auf Spitzenposten gibt.
Ja, es ist natürlich auch so, jetzt auch in der heutigen Zeit, wenn man sich mit einigen Menschen unterhält, die aus dem Westen kommen, dass sie das Thema nicht mehr so sehen und dass sie sagen, naja, jetzt nach 30 Jahren ist ja auch mal gut, aber wenn wir eben schauen, was es noch für Unterschiede gibt, was es noch für Probleme gibt, dann ist es auch wichtig, dass wir das immer wieder, auch gerade als junge Menschen, stark zum Thema machen und eben auch dafür kämpfen, dass wir diese Unterschiede beseitigen.
Wenige Meter vom Bundestag entfernt, das Brandenburger Tor. Touristen schießen Fotos von sich und dem Tor, wie Ottilie Klein.
Nonstop. Ich mache hier tatsächlich ganz oft irgendwelche Selfies.
Funke winkt ab.
Ja, nein, eher selten.
Dann wird Fabian Funke wieder ganz ernst.
Da, wo es heute steht, früher ja quasi zwischen den beiden Systemen und jetzt als ein Ort, wo sehr viele Menschen hinkommen können, was eben wirklich als Sinnbild auch für diese Bundesrepublik steht und auch für die Demokratie, die damit einhergeht.
Nur wenige Meter entfernt, direkt an der Spree, erinnern 8 weiße Kreuze an Menschen, die an der Berliner Mauer getötet wurden. Ottilie Klein.
Na, ich sehe hier einmal die Kreuze und dann richte ich meinen Blick ein bisschen weiter nach links und da steht das Bundestagsgebäude. Und das ist einfach ein Gefühl ganz großer Dankbarkeit, dass wir in Freiheit und Frieden leben dürfen.
Vor 61 Jahren wurde mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen und wirkt bis heute nach.
Tobias Zuttmann berichtete. 18.35 Uhr gleich. Willkommen zum Sport, Matthias Friebe.
Über 4000 Sportlerinnen und Sportler kämpfen in München in 9 Sportarten um die Europameistertitel. Die European Championships, die zweite Austragung dieser gemeinsamen Europameisterschaften. Wir schauen zuerst zum Turnen. Da gab es heute Jubel im deutschen Team, Bronze im Teamwettkampf der Frauen. Florian Winkler dazu.
Bronze erhofft und tatsächlich Bronze gewonnen. Den deutschen Turnerinnen ist bei den European Championships Historisches gelungen. Sie gewannen ihre erste EM-Medaille im Teamwettbewerb überhaupt. Die rund 9000 Zuschauer in der Olympiahalle waren restlos begeistert und trugen die DTB-Riege mit viel Energie von den Rängen mit zu diesem Erfolg. Danach fielen sich Kim Bui, Elisabeth Seitz, Pauline Schäfer sowie Emma Malewski und Sarah Voss lachend und weinend zugleich in die Arme. Das Quintett turnte von Beginn an fast durchweg stabil und stark an allen 4 Geräten, arbeitete sich so einen Vorsprung heraus, der bis zum Schluss hielt. Den Sieg in diesem EM-Teamfinale holte sich souverän Italien vor Großbritannien.
Und wir schalten jetzt live in die Bahnradhalle bei diesen European Championships. Holger Gersker ist für uns live vor Ort. Dort ist vor wenigen Augenblicken ein Rennen zweier deutscher Olympiasiegerinnen zu Ende gegangen. Lisa Brennauer und Mieke Kröger. Zugleich das allerletzte Rennen in der Karriere von Lisa Brennauer. Wer hat gewonnen?
Ja, sie hat es nicht gewonnen. Also dieses Märchen ist nicht zu Ende geschrieben worden. Dabei war sie in der Qualifikation noch mit Abstand die Beste und auch viel schneller als Mieke Kröger. Aber dieses Rennen war jetzt nicht der ganz, ganz große krönende Schlusspunkt unter die Bahnradsportkarriere von Lisa Brennauer, die in diesem Augenblick vielen, vielen, vielen in die Arme fällt, die ihr da gratulieren zum Ende der Karriere, sondern es markiert eine gewisse Wachablösung hin zu Mieke Kröger, die jetzt zum ersten Mal Europameisterin ist.
Aus deutscher Sicht ist dieser Tag ja noch nicht zu Ende und es ist auch nicht die einzige Entscheidung, die es bis jetzt schon gegeben hat. Was ist sonst noch zu erwähnen?
Wir haben schon Emma Hinze hier erlebt, gemeinsam mit den Zuschauern in der ausverkauften Messe. Auch das ist unglaublich, wie sich die weinenden Lisa Brennauer und Mieke Kröger hier in den Armen liegen. Beide Tränen überströmt. Lisa Brennauer und Mieke Kröger, was für ein Moment. Diese beiden Olympiasiegerinnen von Tokio. Ja, sorry. Emma Hinze ist nämlich auch Europameisterin geworden im Zeitfahren mit der besten Zeit, die je auf einer Flachlandbahn erzielt wurde. Eine Traumdarbietung der Frau aus Cottbus, der fünfmaligen Weltmeisterin. Ihr erster Titel in dieser Disziplin im Zeitfahren. Und wir werden noch das Einerverfolgungsfinale der Männer erleben mit dem ganz jungen, erst 20-jährigen Zwickauer Nikolas Heinrich. Der ist dort auch in der Favoritenrolle.
Danke soweit an Holger Gersker live aus München von den European Championships. Gleich in Sport am Sonntag sprechen wir noch einmal miteinander. Enttäuschung dagegen heute bei den Ruderern. Das Flaggschiff der Achter, seit Jahren erfolgsverwöhnt, landete heute nur auf EM-Rang 4. Schlagmann Torben Johannesen mit Erklärung und Ausblick zugleich.
Dieses Jahr war es ein sehr, sehr harter Umbruch nach den Olympischen Spielen. Das hatten wir 2016 auf 17 nicht. Wenig Sportler aus dem letzten Zyklus dabei, die diese Erfahrung haben. Und da muss man vielleicht einfach die Erwartung an den Deutschland-Achter, Platz 1 oder 2 dauerhaft zu erreichen, ein bisschen runterbrechen leider erstmal, auch wenn es weh tut. Und wir müssen uns erstmal ein neues Niveau international erarbeiten und auch ein Standing international.
Kommen wir jetzt in die Fußball-Bundesliga, zweiter Spieltag. Die Ambitionen bei Bayer Leverkusen waren groß vor dieser Saison. Nach dem 0:1 in Dortmund vor einer Woche setzte es heute aber zu Hause gegen Augsburg gleich den nächsten Rückschlag. Marc Eschweiler.
Eine große Portion Mut, eine hohe Laufbereitschaft und intensive Zweikampfführung, vor allem aber eine eiskalte Chancenverwertung. Das waren die Zutaten für Augsburgs ersten Bundesligasieg gegen Leverkusen. Frederik Jensen in der 15. und Geburtstagskind André Hahn in der 82. Minute trafen für die Gäste, die sich damit für ihren großen Aufwand belohnten. Leverkusen dagegen gelang in der 43. Minute durch Arangis nur der zwischenzeitliche 1:1 Ausgleich. Die Werkself ließ weitere Top-Möglichkeiten ungenutzt. Für Leverkusen war es die dritte Pflichtspielpleite in Folge zum Saisonstart. Das hatte es bisher nur in der Aufstiegssaison 1979 gegeben.
Zweites Spiel, zweites Unentschieden, das gilt für Aufsteiger Werder Bremen. 2:2 in allerletzter Sekunde gegen den VfB Stuttgart. Das gilt aber auch für RB Leipzig. Ein bisschen überraschend holt der erste FC Köln einen Punkt auswärts. Thorsten vom Wege berichtet.
Das Comeback des verlorenen Sohnes Timo Werner in Leipzig verlief eigentlich nach Plan. In einem ausgeglichenen Spiel erzielte der 26-Jährige, von Beginn an eingesetzt, nach 36 Minuten das 1:0 für RB. Es wäre ein Wiedereinstieg nach Maß gewesen für Werner, aber starke Kölner kamen sofort zurück, machten in der 40. Minute durch Dietz den Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt änderte sich die Statik der Partie. Köln sollte nun das Spiel machen und das gelang nur selten. Leipzig dagegen konterte immer wieder gefährlich und ging trotz Unterzahl nach einer tollen Umschaltaktion über Henrichs und Olmo durch Christopher Nkunku in der 64. Minute mit 2:1 in Führung, die nicht lange hielt, weil der eingewechselte Gvardiol eine Ecke der Kölner unglücklich ins eigene Tor lenkte.
Außerdem gewinnt die TSG Hoffenheim heute nach 0:2 Rückstand noch 3:2 gegen den VfL Bochum. Hertha und Frankfurt trennen sich 1:1 unentschieden und im Abendspiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach steht es nach jetzt fast 10 Minuten immer noch 0:0 unentschieden. Alles ausführlich gleich dann ab 19:10 in Sport am Samstag. Dann auch die Debatte um die Entschädigungszahlungen für die Angehörigen der Opfer des Olympia-Attentats von München vor 50 Jahren.
Matthias Friebe mit dem Sport, vielen Dank. Damit enden die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Daniel Heinrich. Schönen Abend, bis bald.